NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist heute Peter Stein. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Skepsis in der Ukraine wird auch kurz vor Beginn der vereinbarten Waffenruhe noch erbittert gekämpft. Entscheidung. Innenminister verständigen sich auf Maßnahmen für schnellere Asylverfahren. Dazu hören Sie auch den Kommentar hier im Echo des Tages. Gedenken. Bundespräsident Gauck hält Rede zum 70. Jahrestag der Bombardierung Dresdens. Und Rekordjagd. DAX knackt erstmals die 11.000-Punkte-Marke. Ab morgen Nacht sollen in der Ukraine die Waffen schweigen. Das jedenfalls sieht der Friedensplan vor, der gestern in Minsk ausgehandelt worden ist. Aber noch wirkt es unvorstellbar, dass der Konflikt wirklich beendet wird. Denn nach wie vor wird unverändert gekämpft. Und entsprechend groß ist das Misstrauen in der Ukraine. Bernd Großhain berichtet.
Die Kämpfe in der Ostukraine sind so heftig wie seit Tagen nicht mehr. Separatisten versuchen offenbar noch, die Stadt Debaltseve zwischen Luhansk und Donetsk einzunehmen, bevor in der Nacht zu Sonntag die Waffenruhe in Kraft tritt. Die Feuerpause, die in Minsk vereinbart wurde, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Ukrainer, mehr aber auch nicht. Auf den Straßen in der Hauptstadt Kiew herrscht Skepsis, was das neue Abkommen von Minsk angeht. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber ich glaube nicht, dass es wirklich zum Frieden führen wird. Ich vertraue unseren Politikern nicht. Ein bisschen Hoffnung habe ich. Wenn Putin kein Lügner ist, dann kann das funktionieren. Waffenruhe? Ich zweifle daran. Die ukrainische Seite kann die Waffenruhe beachten, aber was die Separatisten angeht, da habe ich meine Zweifel. Aufs Gute können wir nicht warten. Ich meine, wir müssen aufpassen und schauen, was Putin macht. Es ist noch zu früh, sich zu entspannen. Die Präsidenten Poroschenko, Putin, Hollande und Bundeskanzlerin Merkel hatten in der weißrussischen Hauptstadt Minsk eine Vereinbarung ausgehandelt, die eine Waffenruhe vorsieht, den Rückzug schwerer Waffen und die Schaffung einer Pufferzone. Der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko ist skeptisch, dass das Abkommen umgesetzt wird. Die Probleme werden schon bei den ersten beiden Punkten auftauchen, bei der Waffenruhe und beim Abzug der schweren Waffen. Ich glaube, dass sich dieses Abkommen in einigen Wochen wie ein Computer aufhängen wird. Wir haben so ein Sprichwort, Gott liebt die Dreifaltigkeit, also aller guten Dinge sind drei. Deswegen vermute ich, dass nach Minsk II auch noch Minsk III kommt. Immerhin, Fesenko meint, dass inzwischen eine gewisse Nüchternheit in der Ukraine eingekehrt sei. Zwar sei man an der Front weder mit dem alten noch mit dem neuen Minsker Abkommen zufrieden, meint der Politologe und beruft sich auf einen Bataillonskommandeur, aber dieser Kommandeur ist heute Abgeordneter. Er sagte im vorigen Jahr, mit dem Herzen bin ich gegen diese Vereinbarungen. Ich kann mit dem Feind nicht friedlich leben. Ich bin dafür, den Donbass zu befreien, aber der Verstand sagt mir, dass diese Waffenruhe nötig ist. Es gibt auch viele Ukrainer, die sagen, sie seien für die Befreiung des Donbass. Aber de facto wollen sehr viele von ihnen nicht selbst kämpfen oder ihre Kinder in den Krieg schicken. Und so bekommt Präsident Poroschenko nach seiner Rückkehr aus Minsk in die ukrainische Hauptstadt gar nicht so viel Gegenwind, wie viele gedacht haben. Oder, wie es ein Mann auf der Straße sagte, von allen ukrainischen Präsidenten, die er erlebt habe, sei Poroschenko trotz allem noch der Beste.
Bernd Großhain berichtete über die Stimmung in der Ukraine. Etwas mehr Hoffnung auf eine Lösung gibt es für den zweiten Krisenherd der vergangenen Tage, Griechenland. Nach zähem Ringen hat gestern der griechische Regierungschef Tsipras einer Expertenkommission zugestimmt, die klären soll, wie das Hilfsprogramm für Griechenland doch noch fortgesetzt werden kann. Und weil die Zeit drängt, kam die Gruppe gleich heute in Brüssel zusammen. Denn Ende des Monats läuft das Hilfsprogramm aus und schon am Montag wollen die Finanzminister der Eurozone wieder beraten. Ralf Sina berichtet aus Brüssel.
Als habe es überhaupt keine Neuwahlen in Griechenland gegeben, sitzen wie zu Zeiten der abgewählten Samaras-Regierung Vertreter der Troika und Finanzexperten aus Athen zusammen, und zwar in Brüssel.
There was an agreed framework or agreed language between Prime Minister Tsipras and
der griechische Premier Tsipras und Eurogruppenchef Dijsselbloem waren sich einig, dass sofort verhandelt werden muss.
The Eurogroup President Dijsselbloem
sagt der Sprecher der EU-Kommission, denn die Finanzminister der Euro Eurostaaten treffen am kommenden Montag erneut ihren griechischen Amtskollegen Varoufakis. Der Eurogruppe sitzt der Schock über das gescheiterte erste Sondertreffen zum Thema Griechenland noch in den Gliedern, bei dem man sich Mittwochnacht buchstäblich auf nichts hatte einigen können und Griechenlands Finanzminister Varoufakis auf Anweisung aus Athen sogar seine Zustimmung zur Abschlusserklärung zurückzog.
Parameters that would guide the technical assessment
between Nach sogenannten Verhandlungsparametern sucht jetzt mit Zustimmung von Tsipras ausgerechnet das bei ihm und seinen Wählern so verhasste Troika-Aufsichtsgremium aus Internationalen Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission. Die Troika-Experten sollen gemeinsam mit Athener Finanzfachleuten versuchen, das eigentlich Unmögliche zu schaffen, nämlich das Ende Februar auslaufende Hilfsprogramm für Griechenland so zu modifizieren, dass es Tsipras in Athen als Erfolg verkaufen kann, ohne dass elementare Spar- und Reformauflagen ausgehebelt werden. Gemeinsamkeiten gelte es jetzt zu entdecken zwischen dem Ende Februar auslaufenden Hilfsprogramm für Griechenland und dem Programm der neuen Regierung in Athen, betont ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Beide Seiten sind sich einig, dass die Steuerhinterziehung in Griechenland endlich konsequent bekämpft werden muss und ebenso die Korruption in den griechischen Finanzämtern und in der gesamten öffentlichen Verwaltung. Auch darüber, dass EU-Bürger ein Recht auf eine ärztliche Grundversorgung haben und Kinder nicht infolge der Sparpolitik in den Hunger getrieben werden dürfen, herrscht Einigkeit zwischen Brüssel und Athen. Doch die griechische Regierung hat nur dann finanziellen Spielraum für mehr Sozialleistungen, wenn sie keinen Haushaltsüberschuss von 4,5% vor Abzug der Zinszahlungen mehr erwirtschaften muss. Ob die internationalen Geldgeber und die EU-Finanzminister bereit sind, diese Auflage zu modifizieren und ebenso die zustimmungspflichtigen Parlamente Deutschlands, Finnlands, Estlands und der Niederlande ist derzeit völlig offen. Und völlig unklar ist, zu welchem Entgegenkommen die Tsipras-Regierung ihrerseits bis kommenden Montag bereit ist und welche Zahlen über Einnahmen und Ausgaben Griechenlands Finanzminister Varoufakis nach den Neueinstellungen im öffentlichen Dienst seinen Kollegen auf den Tisch legt.
Ich bin da echt noch pessimistisch über.
Er sei da noch echt pessimistisch, dass es bereits am kommenden Montag zu einer Einigung mit Griechenland komme, betont Eurogruppenchef Dijsselbloem im niederländischen Fernsehen.
Die Möglichkeiten, gegeben der Zustand in ihrer Ökonomie.
Die Möglichkeiten der griechischen Wirtschaft sind doch sehr, sehr beschränkt. Da ist noch eine enorme Anpassung nötig zwischen dem, was politisch gewünscht wird, und dem, was finanziell machbar ist.
Und das vergt es noch eine enorme Anpassung.
Ralf Siener berichtete aus Brüssel. Seit Jahresbeginn sind allein aus dem Kosovo tausende Menschen nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ein Ansturm, mit dem Länder und Kommunen kaum fertig werden. Heute haben die Innenminister von Bund und Länder in einer Telefonkonferenz über Maßnahmen dazu beraten und sich auf eine schnellere Asylverfahren geeinigt. Dagmar Pepping mit den Einzelheiten.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius war mit dem Ergebnis der Telefonschaltkonferenz durchaus zufrieden. Es besteht dringender Handlungsbedarf, betont der SPD-Politiker. Seit Beginn dieses Monats seien fast 10.000 Menschen aus dem Kosovo nach Deutschland gereist.
Unser Asylsystem, das muss man einfach sagen, ist dafür nicht ausgelegt.
Bei dem Gespräch der 16 Länderminister mit dem Bundesinnenministerium in Berlin sei es um diese Kernfrage gegangen, sagte Pistorius dem NDR.
Wie kann man das eindämmen, ohne die Menschen zu kriminalisieren? Und dazu gehört, dass die Verfahren, das hat der Bund zugesagt, die Asylverfahren von Kosovo-Antragstellern deutlich beschleunigt und mit hoher Priorität bearbeitet werden und im Idealfall in 14 Tagen abgeschlossen sein sollen.
Damit das gelingen kann, will die Bundesregierung in den 4 am stärksten betroffenen Ländern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, die Flüchtlinge sammeln. In entsprechenden Erstaufnahmeeinrichtungen mit Dolmetschern und Beratern. Möglicherweise will die Regierung auch das Personal des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aufstocken. Diese Behörde ist für Asylanträge zuständig. Konkrete Zahlen wollte das Bundesinnenministerium allerdings nicht nennen. Zudem sollen 20 Beamte der Bundespolizei an der EU-Außengrenze zwischen Ungarn und Serbien helfen, die Papiere von Kosovaren zu überprüfen, bevor sie dort in die Europäische Union einreisen können, mit dem Ziel Deutschland. Nächster Punkt des Maßnahmenpaketes: Die Bundesregierung will im Kosovo eine Art Informationskampagne starten. Die Menschen dort sollen erfahren, dass sie in Deutschland so gut wie keine Chance auf Asyl haben, betont durch Johannes Dimroth, der Sprecher von Bundesinnenminister de Maizière.
Wir reden im Januar von einer Anerkennungsquote von 0,3%. 0,3%. Das zeigt, dass diese Menschen, die hierher kommen, unter keinerlei Gesichtspunkt ernsthaft eine dauerhafte Bleibeperspektive haben.
Sobald die Behörden einen Asylantrag abgelehnt haben, sollen Bewerber konsequent und schnell in ihre Heimat abgeschoben werden, betont das Bundesinnenministerium. Abschiebungen sind jedoch Aufgabe der Bundesländer. Keine Einigung erzielten die Innenminister bei der Frage, ob das Kosovo zu einem sicheren Herkunftsland erklärt werden soll. Erst im November hatten drei andere Balkanstaaten diesen Status erhalten: Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern haben lediglich Zugang zu einem verkürzten Verfahren und können, nachdem ihr Antrag abgelehnt wurde, schneller abgeschoben werden. Bayern will im Bundesrat einen erneuten Anlauf unternehmen, auch das Kosovo als ein solches sicheres Herkunftsland einzustufen. Zahlreiche Politiker aus Reihen der Union unterstützen dieses Vorhaben. Die Bundesregierung hat dagegen derzeit nicht vor, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen, betont der Sprecher von Innenminister Thomas de Maizière.
Ein Gesetzgebungsprozess würde eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, was nicht heißt, dass man diesen Prozess nicht gehen sollte. Was aber jedenfalls heißt, dass es für den Moment, für die Stunde nicht die Antwort sein kann, dieses Problems Herr zu werden.
Niedersachsens Innenminister Pistorius hält ebenfalls wenig von Bayerns Vorstoß. Diese Maßnahme sei kurzfristig wirkungslos, so der SPD-Politiker.
Schnellere Asylverfahren für Flüchtlinge aus dem Kosovo. Die Beschlüsse der Innenminister kommentiert Claudia Venor.
Mehr ist den Innenministern also nicht eingefallen, als das bürokratische Asylprozedere für die Kosovaren zu beschleunigen. Schnellere Abschiebung dahin, wo sie hergekommen sind, lautet die Antwort. Damit das so reibungs- wie geräuschlos über die Bühne geht, sollen künftig alle Balkanflüchtlinge, die nicht zu uns, also in die EU gehören, an einem Ort zusammengepfercht werden. Im Land der Menschen, die querdenken und geradeaus handeln, so wörtlich im Internetportal Niedersachsens zu lesen, entsteht in Kürze das, Zitat, Pilotprojekt zur priorisierten Behandlung von Balkanflüchtlingen. Man könnte es auch den selektiven Ausschluss von Menschen in Sammellagern nennen. Priorisierte Behandlung, schon bei der Wortwahl durchzuckt es ein. Politiker, die solches formulieren und sich ausdenken, verkennen, welches verheerende Signal sie damit aussenden. Es ist die Furcht vor weiteren reaktionären Protesten indifferenter Sammlungsbewegungen à la Pegida? Dabei hat diese sich doch soeben selbst ins Abseits manövriert. Diese innenpolitischen Kurzschlüsse sind pure Suggestion. Ein weiteres Mal wird der untaugliche Versuch unternommen, komplexe Probleme durch schlichte Symbolpolitik zu beseitigen. Das ist unverantwortlich und sollte den Innenministern auch klar sein. Erstens ist die Idee, Asylverfahren einfach abzukürzen, schon rechtsstaatlich bedenklich. Und zweitens ist es der falsche Weg. Denn diese Menschen gehören mehrheitlich nicht in Asylverfahren. Das zeigen schon die geringen Anerkennungsquoten von etwa 0,5%. Dass so viele Menschen aus dem Kosovo, aus Serbien, Mazedonien oder Bosnien-Herzegowina, koste es, was es wolle, hierher kommen, ist der Misere in ihren Heimatländern geschuldet. Katastrophale Armut, völlige Perspektivlosigkeit junger Menschen, mangelhafte Gesundheits- und Rechtssysteme, korrupte Regierungen. Das sind gravierende Gründe, die auch uns zur Auswanderung bewegen würden, hätten wir sie. Diese Probleme müssen in den Ländern gelöst werden. Das Armuts- und Wohlstandsgefälle klafft nicht nur, aber auch in Europa immer weiter auseinander. Es sind die Menschen aus den sogenannten Armenhäusern, die die Hoffnungslosigkeit forttreibt und aus deren Misere andere Kapital schlagen. Die Schlepperbanden nämlich, die sich jetzt neu in Serbien formieren, weil die Kosovaren keine Visafreiheit für die EU haben und deshalb nur illegal einreisen können. Das deutsche und europäische Recht zwingt sie sodann, weil es gar keinen anderen Weg gibt, in die Asylverfahren. Über das Asylrecht lässt sich das aber nicht lösen. Denn es ist nicht dazu da, die Einwanderungs-, Flüchtlings- und Migrationspolitik zu steuern. Wann endlich werden Berlin und Brüssel auch angesichts der Mittelmeertragödien Lehren aus einer verfehlten und menschenverachtenden Politik ziehen?
Claudia Venor kommentierte. Es ist 18.44 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Dresden wird heute der Bombardierung vor 70 Jahren gedacht. Am 13. Februar 1945 und den beiden folgenden Tagen flogen britische und amerikanische Bomber heftige Angriffe auf die Stadt, die bis dahin fast unversehrt geblieben war. Bis zu 25.000 Menschen kamen ums Leben. Bei der Gedenkfeier in der Frauenkirche sprach heute auch Bundespräsident Gauck.
Bomben und Feuer vernichteten sie unterschiedslos. Schuldige wie Unschuldige, Parteimitglieder und Kleinkinder, Kriegsverbrecher und Ordensschwestern, Aufseher und Zwangsarbeiter, kämpfende Soldaten und Flüchtlinge, die um ihr Leben zu retten ihre Heimat verlassen und sich nun in Sicherheit geglaubt hatten.
Zum 70. Jahrestag der Zerstörung ist der Bundespräsident nach Dresden gekommen. Noch heute spüre man die Folgen dieses Albtraums, sagt Gauck bei der Gedenkfeier in der wiedererrichteten Frauenkirche.
Wir trauern mit allen, die seither Leid tragen. Und wir gedenken all derer, die in jener Zeit als Opfer von Gewalt und Krieg ums Leben kamen. Nicht nur in Dresden, sondern an all den anderen Orten.
Aus vielen dieser anderen Orte waren heute Zeitzeugen und Überlebende nach Dresden gekommen. Aus Polen, Russland und Großbritannien. Unter den Gästen auch Prinz Edward, Herzog von Kent und der Erzbischof von Canterbury, Welby. Als Zeichen der Versöhnung. In seiner Rede warnte Gauck vor einer Relativierung und Instrumentalisierung der Opfer.
Wir wissen, wer den mörderischen Krieg begonnen hat. Wir wissen es. Und deshalb wollen und werden wir niemals die Opfer der deutschen Kriegsführung vergessen. Wir vergessen es nicht, wenn wir heute hier der deutschen Opfer gedenken.
Wie auch die Dresdner Oberbürgermeisterin Oros erinnerte Gauck daran, dass das Leid der Opfer nirgendwo so stark politisch instrumentalisiert worden sei wie in Dresden.
Die Verfälschung der Geschichte begann schon unter nationalsozialistischer Herrschaft, setzte sich fort in Zeiten der DDR und wird selbst heute noch von einigen Unverbesserlichen weitergeführt.
Gegen diese Unverbesserlichen reihte sich Gauck im Anschluss an die Gedenkveranstaltung in eine Menschenkette ein, die auch als ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gedacht ist.
Wir wollen das Leid, was Menschen hier und an den anderen zerbombten Städten erlitten haben, nicht benutzen, um diese Opfer zur Beute irgendwelcher Ideologen zu machen. Das wollen wir nicht tun.
Zuvor hatte auch Oberbürgermeisterin Oros von den Dresdnern ein klares Bekenntnis gegen Hass, Krieg und Gewalt gefordert. Ohne die Pegida-Proteste ausdrücklich zu erwähnen, sagte sie:
Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es in unserer Gesellschaft scheinbar tiefe Gräben gibt. Eine andere Religion wird als Bedrohung wahrgenommen. Es wird unterschieden zwischen guten Ausländern, die uns wirtschaftlich voranbringen, und Flüchtlingen, die angeblich nur von unserem Sozialsystem profitieren wollen.
Gedenken und Versöhnung hätten aber nur dann einen Wert, wenn man auch für das Hier und Heute eine klare Position beziehe.
Über die Gedenkfeiern zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens berichtete Peter Mücke. Schon in den vergangenen Tagen hatte der deutsche Aktienindex immer wieder an der 11.000-Punkte-Marke gekratzt. Heute um 20 vor 9 war es soweit. Zum ersten Mal in seiner 27-jährigen Geschichte knackte der DAX diese Grenze. Zumindest kurzzeitig. Zu Handelsschluss lag er dann wieder bei 10.963 Punkten. Aber auch das ist der höchste Schlussstand, den es je gab. Damit setzt der DAX seinen unglaublichen Lauf fort. In nur einem Jahr hat er um 14% zugelegt. Was die Investoren antreibt und ob dieser Lauf wohl weiter anhält, berichtet Alexander Schmidt von der Frankfurter Börse.
Rekord nach Rekord. Zum ersten Mal ist der DAX über die Marke von 11.000 Punkten gesprungen. Stefan Scharfetter, Aktienhändler der Baader Bank.
Der wichtigste Grund ist nach wie vor das viele Geld von der EZB, das hier zum Nulltarif angeboten wird. Wir sehen, deutsche Staatsanleihen kriege ich mehr oder weniger keine Rendite mehr. Also was hat der Anleger noch für Alternativen?
Mut macht vielen Investoren der Blick auf die Wirtschaft und ihr Wachstum. Das hat zu Jahresende 2014 deutlich an Fahrt aufgenommen und lässt einiges erwarten, sagt der unabhängige Finanzberater Christoph Zwermann.
Die Zinsen sind sehr niedrig, der Euro ist sehr niedrig, der Ölpreis fällt. Also von all diesen Unterstützungsfaktoren ist es so günstig, dass man sagen muss, wir sollten da konjunkturell sicherlich positiv in 2015 schauen.
Wenn da nicht die politischen Krisen wären. Sie haben die Investoren in den vergangenen Wochen immer wieder verunsichert, besonders Griechenland und die Ukraine. Doch hier sieht Stefan Scharfetter Entspannung.
Die größten Konflikte scheinen im Augenblick ja erstmal erledigt zu sein. Also in der Ukraine, das wird sich am Wochenende schlussendlich rausstellen, scheint Waffenruhe zu herrschen. Die Griechen lenken jetzt auch ein und zeigen Kompromissbereitschaft und Verhandlungsbereitschaft, dass die beiden großen Probleme, die auf auf den Märkten gelastet haben, weg sind. Und dann sieht es so aus, dass der DAX weiter freie Fahrt nach oben hat.
Diese Zuversicht teilt auch Michael Völler, Aktienstratege bei ICF Kursmakler, und begründet das damit, dass
die Sparer auch langsam überlegen und Gelder von den Sparbüchern abziehen, um sich eventuell Aktien zu kaufen. Aber das mit so viel Vorsicht, und das ist die beste Unterstützung für den Markt, sodass wir davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr eventuell sogar eine 12.000 noch möglich ist.
Von Übertreibung also keine Rede, weder bei den Anlegern noch bei den Händlern. Immer mehr sehen, die Rahmenbedingungen sind günstig und dürften die Unternehmensgewinne befeuern. Sie sind nach wie vor der wichtigste Treiber der Aktienkurse, sagt Christoph Zwehrmann.
Die Unternehmen haben gute Aufträge, die Unternehmen wachsen, die Unternehmen machen Gewinne. Und nichts anderes ist ja das, was der DAX oder der Aktienmarkt darstellt.
Zumal zu den Kursgewinnen in der Regel auch noch Dividenden kommen. Das heißt, Unternehmen zahlen einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre aus. Bei den 30 DAX-Unternehmen lag die Rendite im vergangenen Jahr bei 2,5%, so viel wie kein Sparkonto derzeit abwirft.
Die UN-Mitgliedstaaten haben sich auf einen Entwurf für das geplante Abkommen zur CO2-Reduzierung geeinigt. 6 Tage lang hatten die Vertreter in Genf beraten. Der Entwurf soll die Grundlage für ein Weltklimaabkommen sein, das im Dezember in Paris unterzeichnet wird. Einzelheiten von Karl-Dietrich Meurer.
Der Vertragsentwurf ist 86 Seiten dick und bildet die Grundlage für ein neues weltweites Klimaabkommen. Das wird, läuft alles nach Plan, im Dezember auf der UN-Klimakonferenz in Paris unterschrieben. Noch ist also nichts beschlossen. Es gilt aber bereits als positiv, dass alle UN-Mitgliedstaaten dem Entwurf zugestimmt haben und damit eingestehen, dass etwas getan werden muss, um die Erderwärmung zu stoppen. Das Papier enthält allerdings hunderte Wünsche der verschiedenen Länder. Und viele Fragen sind noch nicht geklärt. Wie verbindlich wird das Abkommen sein? Wie soll überprüft werden, ob sich die Länder an den Vertrag halten? Und wie wird armen Staaten bei der Umsetzung der Klimaschutzziele finanziell geholfen? Verhandlungen darüber soll es im Juni in Bonn geben. Klimaschützer sind enttäuscht über das Papier. Wichtige Fragen seien vertagt worden, beklagte ein Vertreter von Greenpeace. Er wertet die Gespräche lediglich als eine vertrauensbildende Maßnahme.
Vollversammlung im Vatikan. Papst Franziskus hat das Kardinalskollegium zusammengerufen, sein wichtigstes Beratungsgremium. Hinter verschlossenen Türen geht es vor allem um die Reform der Kurie. Tilman Kleinjung mit den Einzelheiten.
Die eigentliche Reform ist eine Personalreform. Mit den neu ernannten Kardinälen sind bei einer möglichen Papstwahl die Europäer erstmals in der Minderheit. Papst Franziskus will die Kirche an die Peripherie bringen. Mit diesem Konsistorium holt er die Peripherie ins Zentrum der katholischen Macht. Neu im Kardinalskollegium sind unter anderem Soane Patita Paini Mafi, Bischof von Tonga, und John Archley Dew aus Neuseeland. Die pazifischen Inseln können aus sehr praktischer Erfahrung heraus ihr Wissen zur Erderwärmung beitragen. Einige Inseln haben da echt zu kämpfen. Die Menschen müssen ihre Heimat verlassen und kommen nach Neuseeland oder Australien. Solche Perspektiven können wir einbringen. Das passiert in unserem Teil der Welt. Unter den neu ernannten Kardinälen ist mit Karl Josef Rauber auch ein Deutscher. Er war jahrzehntelang im diplomatischen Dienst des Vatikan, Nuntius in Uganda, der Schweiz und Belgien. Außerdem war er an der päpstlichen Diplomatenakademie für die Ausbildung des Nachwuchses zuständig.
Ich habe darauf Wert gelegt, dass also solche nur in die Akademie aufgenommen werden, die schon seelsorgerliche Erfahrung hatten. Denn ich habe dasselbe in Uganda miterlebt, dass man das also unbedingt auch sein muss. Man darf also da nicht Bürokrat sein, oder denn das ist hier verfehlt dann.
Noch gibt es keine konkreten Pläne, wie die Kirchenleitung neu organisiert werden soll. Das Staatssekretariat soll wohl Kompetenzen abgeben und mehr als Sekretariat des Papstes fungieren. Kleine Einrichtungen werden zusammengelegt. Und neben den großen Kongregationen für Bischöfe, Priester und Ordensleute soll ein eigenes Ministerium für Familie und Laien entstehen. Das größte Anliegen der Kardinäle, die aus aller Welt nach Rom gereist sind, ist eine stärkere Dezentralisierung der katholischen Kirche. Mehr Kompetenzen für die Ortskirchen und Bischofskonferenzen. Wie weit eine solche Autonomie gehen kann, darüber wird natürlich heftig gestritten. Papst Franziskus hat sich zu Beginn des Konsistoriums eine solch offene Diskussion ausdrücklich gewünscht. Die Reform ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel. um das christliche Zeugnis zu stärken, um die Evangelisierung und einen fruchtbaren ökumenischen Geist zu fördern und einen konstruktiven Dialog mit allen zu ermöglichen. Für die Reform des kurialen Verwaltungsapparats braucht man einen langen Atem. Mit der Einsetzung einer neuen Verfassung durch den Papst sei nicht vor 2016 zu rechnen, heißt es in Rom.
Der Name Gerd Niebaum ist untrennbar mit Borussia Dortmund verbunden. 18 Jahre lang war er der Präsident des Clubs. Unter seiner Führung holte der Verein dreimal die deutsche Meisterschaft, dazu die Champions League und den Weltpokal. Und Niebaum brachte Dortmund als ersten Bundesliga-Club an die Börse. Doch von diesem Glanz ist nicht mehr viel übrig. Die wirtschaftliche Talfahrt des Clubs kostete ihn den Präsidentenposten. Und auch in seinem eigentlichen Job als Rechtsanwalt ging es fortan bergab. Wegen Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung wurde er heute zu 1 Jahr und 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Lisa Moorwessel berichtet.
Es war ein langer und steiler Absturz für den ehemals erfolgsverwöhnten Borussia Dortmund-Präsidenten Gerd Niebaum. Vom erfolgreichen Fußballmanager mit Millionengehalt und lukrativer Anwaltskanzlei hinab auf die Anklagebank der Wirtschaftsstrafkammer des Dortmunder Landgerichts. Konfrontiert mit hässlichen Vorwürfen der Veruntreuung von Mandantengeldern, der Urkundenfälschung und des Betrugs. Um hier möglichst glimpflich davonzukommen, machte der ehemalige Rechtsanwalt und Notar Niebaum das aus Sicht des Gerichts einzig Richtige. Er legte ein umfassendes Geständnis ab, gab sich reumütig und zerknirscht. Dazu der Pressesprecher des Dortmunder Landgerichts, Alexander Donschen.
Herr Niebaum hat sich während des Verfahrens vollumfänglich geständig zu den Vorwürfen eingelassen. Die Staatsanwaltschaft hat heute bei dem Plädoyer auch nochmal betont, dass er ehrliche Reue gezeigt hat. Er hat während des Prozesses selbst dazu geäußert, dass er sich zu den damaligen Taten selbst nicht wiedererkenne.
Zwischen 2005 und 2007 war Niebaum millionenschwer verschuldet, hatte sich bei Immobiliengeschäften in Ostdeutschland verspekuliert und enorme Unkosten beim Aufbau einer neuen Kanzlei angehäuft. Um an frisches Geld zu kommen, kam er auf die Idee, sich aus einem Erbe zu bedienen, das ihm als Testamentsvollstrecker anvertraut war. Heimlich gewährte er sich aus dem Nachlass einen Kredit von rund 450.000 Euro, ohne die ahnungslose Erbin zu informieren. Seine Vertrauensstellung als Notar und Familienmitglied nutzte Niebaum auch aus, um sich 2 fällig gewordene Privatkredite eines Schwagers zu sichern. Er setzte eine Urkunde auf, mit der die Laufzeit der Darlehen über insgesamt 600.000 Euro angeblich verlängert wurde und fälschte die Unterschrift des Kreditgebers. Den angerichteten Schaden, auch bei diversen Banken, hat Niebaum mittlerweile fast komplett ausgeglichen. Vor Gericht wird er nicht wieder erscheinen müssen. Noch im Gerichtssaal akzeptierten alle Beteiligten den Richterspruch.
Lisa Moorwessel berichtete über die Verurteilung des langjährigen Präsidenten von Borussia Dortmund, Gerd Niebaum. Die aktuelle Mannschaft der Dortmunder dürfte das heute aber wenig interessiert haben. Zu groß sind die eigenen sportlichen Sorgen. Als Meisterschaftskandidat in die Saison gestartet, steht Dortmund auf dem Relegationsplatz. Und heute Abend geht es zu Hause gegen die ebenfalls schwächelnden Mainzer. Martin Seidemann.
Jürgen Klopp kennt die Mainzer.
Hab ja noch relativ eng Draht nach Mainz, ist ja logisch.
Und Jürgen Klopp interessiert sich nach wie vor dafür, was bei seinem Ex-Club passiert.
Es ist nicht so, dass in Mainz alle das Gefühl haben, es läuft überragend.
Mainz hat nur 1 der letzten 12 Spiele gewonnen und damit eine noch schlechtere Bilanz als die Dortmunder. Deshalb ist das Spiel heute, was es eben ist, ein Duell im Abstiegskampf. Das weiß Jürgen Klopp.
Völlig außer Frage, wir kennen unsere Aufgabe immer noch.
Das weiß der Mainzer Manager Christian Heidel.
Aber deswegen verfallen wir nicht in Panik. Das nicht. Wir wissen genau, wie die Situation aussieht. Und das ist doch völlig klar, wenn du die nächsten 2, 3 Spiele verlierst, hängst du ganz unten drunter. Bist zwar noch nicht abgestiegen, aber dann hast du einen Lauf.
Und zwar einen schlechten. Umgekehrt wäre ein Sieg für beide Clubs tatsächlich mal so etwas wie ein Befreiungsschlag. Insbesondere für Klopps Dortmunder, die nach dem Erfolg in Freiburg zum ersten Mal seit fast 2 Monaten die Abstiegszone verlassen könnten.
Wenn wir bestimmte Dinge einbringen ins Spiel, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass wir eben mit dem Erfolgserlebnis da rausgehen. Und das ist dringend notwendig.
Helfen kann und soll einer, der sich dazu entschlossen hat, weiterhin Dortmunder zu bleiben. Marco Reus wird alleine dafür heute Jubel ernten. Von seinen Mitspielern hat er den schon bekommen.
Es gab Applaus für ihn in der Kabine, das war ja cool. Idealerweise können wir das jetzt alle gemeinsam in Leistung ummünzen.
Gegen die Mainzer, denen Klopp immer noch nahe steht, die ihm heute Abend aber trotzdem egal sein müssen.
Und das war das Echo des Tages. Wie immer können Sie diese Sendung nachhören oder herunterladen. Das Angebot dazu finden Sie auf unseren Internetseiten ndr.de/info oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.